SRF 3.
Die Notenbanken appellieren an die Politik, die Wirtschaft zu fördern. Sie selber hätten ihre Hausaufgaben gemacht. Die Lage im Osten der Ukraine wird immer verworrener. Opfer der Angriffe sind vor allem Zivilisten. Die Terrorgruppe Islamischer Staat macht ihre Drohung offenbar wahr. Sie tötet zwei japanische Geiseln. Das Wetter, morgen viele Wolken und vereinzelt Schneefall, im Westen Aufhellungen, im Süden mit Nordföhn oft sonnig. Info 3 am Mikrofon ist Andi Lüscher. Die Notenbanken beeinflussen das wirtschaftliche Umfeld für Firmen und Staaten wie keine anderen Institutionen. Logisch, dass Firmenchefs und Staatsvertreter genau hinhören, wenn Notenbanker die Lage der globalen Wirtschaft einschätzen. Und genau das taten die Notenbanker heute am Weltwirtschaftsforum in Davos. Samuel Emch.
Die Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum sind durchzogen. Sie hätten aber ihren Job gemacht, so die Meinung der Notenbanker in Davos. Zum Beispiel Bernard Guéret, Direktionsmitglied bei der Europäischen Zentralbank EZB. Die EZB könne das Wachstum nicht konstant ankurbeln.
There is nothing we can do as ECB, as central bank, that can lift the growth rate of Europe in a lasting way.
Guéret spielt den Ball klar der Politik zu. Auch der stellvertretende Direktor des Internationalen Währungsfonds, Min Zhu, fordert schnelle und straffe Reformen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt.
We need to carry out firmly on the structural reform and investment projects.
Zudem sollen Investitionen gefördert werden. Die Notenbankchefs sind sich einig. Sie können zwar billiges Geld zur Verfügung stellen, aber die Politik muss schauen, dass dieses Geld auch investiert wird. Ob von der EZB, der Bank of England oder der japanischen Notenbank, die Forderung nach Reformen ist überall zu hören. Denn nur so könne sich der düstere Ausblick auf das globale Wirtschaftswachstum aufhellen.
Die Notenbanken appellieren also an die Politik, ihrerseits Maßnahmen zu treffen, damit es der globalen Wirtschaft wieder besser geht. Ich bin nun verbunden mit SRF-Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger. Sie ist für uns in Davos, hat in den letzten 4 Tagen mit zahlreichen Managern und Politikern gesprochen. Susanne Giger, haben sich die Sorgen um die Wirtschaft bei den WEF-Teilnehmern bemerkbar gemacht?
Ja, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr. Da war ja die Stimmung wieder gelöst, optimistisch. Endlich mal belastete keine aktuelle Krise. Und nun hat dieser Wind wieder gedreht. Vor allem die geopolitischen Krisen belasten. Das ist eben der Terror, dann die Religionskonflikte, Konflikte aber auch zwischen Russland und Ukraine. Ja, und so kann man schon sagen, die Stimmung war wieder etwas gelähmter. Man will sich zwar hoffnungsvoll zeigen, aber irgendwie fehlt einfach die Sicherheit und der Schwung.
Sie haben verschiedene Debatten gehört und sich auch mit den WEF-Teilnehmern ausgetauscht. Neben den geopolitischen Krisen, welche Themen standen denn sonst noch im Vordergrund?
Ja, da ist mir wirklich ein Wort aufgefallen. Das hat fast jeder, mit dem ich gesprochen habe, in den Mund genommen. Und das ist Inequality, also Ungleichheit. Und das zeigt jetzt wirklich, das wachsende Problem zwischen Arm und Reich ist definitiv auch in Davos angekommen. Ich denke, da hat auch die EZB ihren Teil dazu beigetragen, dass sie eben noch mehr Geld in den Markt pumpt. Das hat eben die Ängste geschürt, dass die Reichen jetzt noch mehr profitieren, weil sie nämlich mit ihrem großen Vermögen viel einfacher einen besseren Zugang zum Geld haben als ärmere Leute. Aber auch hier bei diesen Diskussionen, da merkt man so, man sagt, ja, alle müssen ihren Beitrag leisten, man sucht Lösungen, die Wirtschaft soll Arbeitsplätze schaffen, die Politik, die soll das Steuersystem überdenken und anpassen. Aber eben auch hier eine Unsicherheit, es sind irgendwie Zweifel da, ob sich da wirklich alle zusammenraffen und am gleichen Strick ziehen. Und vielleicht noch ein letztes Thema, ganz kurz zum Anschneiden, das hier wirklich auch sehr dominant debattiert wurde, das ist nämlich die Digitalisierung. Der Gründer und Präsident des Technologiegiganten Google sagte nämlich, das Internet werde total verschwinden, denn in ein paar Jahren seien alle nur noch online, ständig, es gäbe gar keinen Offline-Zustand mehr. Und da sind die Unternehmen also sehr stark gefordert. Sie wissen, es geht alles schnell, es geht alles, es hat sehr viele Daten, man weiß nicht, wie damit umgehen und die Sicherheit ist auch noch nicht geregelt.
Aus Davos, Susanne Giger, besten Dank. Im Osten der Ukraine wird die Lage immer unübersichtlicher. Beide Seiten scheinen bei ihren Angriffen zivile Opfer in Kauf zu nehmen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Karin Britsch.
Von Russland unterstützte Rebellen haben nach eigenen Angaben die Hafenstadt Mariupol im Osten der Ukraine angegriffen. Beim Raketenbeschuss wurden gemäß offiziellen Angaben 20 Menschen getötet und mehr als 80 weitere verletzt. Der prorussische Rebellenführer Sacharchenko sagte, dies sei der Beginn der angekündigten Großoffensive in der Region. Die Delegierten der SVP sagen Ja zur Familieninitiative der CVP. Im Parlament hatte die SVP die Initiative noch abgelehnt. Sie verlangt, dass Kinder- und Ausbildungszulagen nicht mehr besteuert werden. Die Initiative Energie statt Mehrwertsteuer der Grünliberalen lehnen die Delegierten der SVP deutlich ab. Die Grünliberalen selber sprachen sich an ihrer DV gegen die Familieninitiative aus, ohne Gegenstimme. Über beide Vorlagen entscheidet das Stimmvolk am 8. März. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hat offenbar eine ihrer beiden japanischen Geiseln getötet. Im Internet wurde ein Video verbreitet, auf dem ein Bild des entführten japanischen Journalisten zu sehen ist, der ein Foto seines Landsmanns hochhält. Ein Sprecher der japanischen Regierung forderte die sofortige Freilassung der zweiten Geisel. Politiker und Angehörige von Königshäusern aus aller Welt sind nach Riad gereist, um dem verstorbenen saudischen König Abdullah die letzte Ehre zu erweisen. Unter den Gästen sind Frankreichs Präsident Hollande oder der britische Premier Cameron. Bundeskanzlerin Merkel lässt sich durch den ehemaligen Bundespräsidenten Wulff vertreten. Für die Schweiz hat laut dem Außendepartement EDA Altbundesrat Samuel Schmid an der offiziellen Trauerfeier am Nachmittag teilgenommen. Zum Ski. Der Norweger Kjetil Hansrud gewinnt die verkürzte Weltcup-Abfahrt der Männer in Kitzbühel, 200stel Sekunden vor dem Italiener Dominic Paris. Bester Schweizer ist Patrick Küng als Siebter. Die Weltcup-Abfahrt der Frauen in St. Moritz gewann die Schweizerin Lara Gut. Das Wetter. Am Morgen schneit es im Osten noch. Später wird es dann trockener. In der Westschweiz gibt es dank Biese sonnige Abschnitte. Im Süden ist es mit starkem Nordföhn oft sonnig. Die Temperatur liegt morgen im Norden bei 2, im Süden bei 12 Grad.
Info 3 Abend.
Im Osten der Ukraine ist gegenwärtig nur eines wirklich klar: Es wird wieder heftig gekämpft. Aber wer gegen wen schießt, das ist nicht so einfach festzustellen. Ich habe mit Christian Wehrschütz, dem Korrespondenten des ORF, gesprochen. Er ist in Donetsk. Meine Frage: Was merkt er von den Gefechten?
Nun, was man in Donetsk merkt, abgesehen davon, wenn geschossen wird, dass man das natürlich hört, ist, dass beispielsweise durch diesen Artilleriebeschuss, wo diese 13 Menschen umgekommen sind vor 2 Tagen, das wirkt sich dann immer auf das Leben aus. Teilweise wurden die Schulen geschlossen, man ist wieder zu Fernunterricht übers Internet übergegangen. Noch weniger Menschen sind auf den Straßen, das sieht man auch in anderen Städten. Und dann sieht man natürlich den recht großen Andrang bei allen Hilfsorganisationen, die hier Hilfsgüter verteilen.
Die beiden Konfliktparteien beschuldigen sich ja gegenseitig. Sie als Journalist, wie verschaffen Sie sich den Überblick? Wie kommen Sie an Informationen?
Nun, erstens, ich bin in der Wortwahl sehr vorsichtig. Ich bemühe mich bei diesen Beschüssen nicht einmal am Beginn schon zu sagen, wer es war, weil das immer schwer einschätzbar ist. Einerseits gibt es die Untersuchung durch die OSZE, andererseits haben wir hier auch Vertreter der Organisation Human Rights Watch hier, die Experten sind und die versuchen dann aufgrund des Artillerieeinschlages die Schussrichtung zu vermessen, um dann möglicherweise festzustellen, woher kommt der Beschuss. Es gibt selten derart klare Aufnahmen, wo man selbst als Journalist wirklich sagen kann, okay, das muss aus dieser Richtung gekommen sein. Aber im Krieg stirbt die Wahrheit als erstes und daher muss man sehr vorsichtig sein. Und im Grunde genommen haben beide Seiten schwere Artillerie.
Die eine Seite, nämlich die prorussische, die hat gestern angekündigt, eine Großoffensive zu starten. Was heißt das?
Ziel wäre es, die Wiedereroberung der Gebiete, die einmal den gesamten Kreis von Donetsk ausgemacht haben. Da gehören Städte dazu wie Slawiansk und Mariupol, die ja recht bekannt waren als Kampfgebiet. Und das kann ein Ziel sein, nur das hieße natürlich einen wirklichen massiven Krieg hier, denn das ist natürlich friedlich nicht zu erreichen und in diesen Städten sind ja auch relevante ukrainische Truppenteile konzentriert.
Heute erreichen uns Meldungen aus Mariupol. Dort soll ein Wohnviertel von Raketen getroffen worden sein. Was wissen Sie dazu?
Dieses Wohnviertel ist getroffen worden. Es liegt im Osten der Stadt in Richtung Frontgebiet, Frontstellung zu den prorussischen Kräften. Die Rede ist von bis zu 20 Toten und mehr als 80 Verletzten. Das ist natürlich wirklich fürchterlich und die Zivilisten zahlen hier einen enorm hohen Preis.
Christian Wehrschütz vom ORF in Donetsk.
Info 3 Abend.
Die grünliberale Partei ist heute ins Wahljahr 2015 gestartet mit ihrer Delegiertenversammlung in Lugano. Die Partei blickt auf eine kurze, aber erfolgreiche Geschichte zurück. In Zürich, ihrer Hochburg, haben die Grünliberalen die Grüne Partei überholt und liegen fast gleichauf mit der FDP. Und auch auf nationaler Ebene konnten die Grünliberalen kräftig zulegen. Trotz dieser Erfolge, heute kam irgendwie keine Siegestimmung auf. Alexander Grass.
Man trägt Jeans und Pullover, es gibt wenig Häupter mit grauem Haar. Das Durchschnittsalter bei der grünliberalen Partei liegt um die 40. Die 96 Delegierten im Kongresshaus Lugano setzten heute auf Ausbau. Sie ernannten einen zusätzlichen Vizepräsidenten, sie beschlossen ein Wahlkampfbudget. Doch GLP-Präsident Martin Bäumle mahnte zu Realismus.
Für uns ist das eigentlich eine Bewährungsprobe. Wir haben 2011 Erfolg gehabt, noch mit relativ wenig. Jetzt haben wir 4 Jahre gearbeitet, wir haben eine Substanz aufgebaut, wir haben Strukturen aufgebaut. Es ist die Bewährungsprobe für die Grünliberalen. Wir stehen gut da, aber auf der anderen Seite habe ich auch Respekt vor dieser Aufgabe, weil ich genau weiß, es wird nicht leicht.
2011 hat die GLP 6 von 12 Nationalratsmandaten dank Listenverbindungen erreicht. Doch dieses Glück ist ein zerbrechliches. Mit welchen Parteien die GLP sich diesmal verbindet, ist noch nicht entschieden.
Wir haben Erfolg geschenkt gekriegt, Vertrauen, und wir haben mathematisch gut gerechnet. Und das nächste Mal werden wir die Sitze erringen müssen und kämpfen müssen. Es wird uns nichts mehr geschenkt.
Roland Fischer aus Luzern wurde heute zum 2. Vizepräsidenten der GLP gewählt.
Grünliberal, unser Name ist eigentlich zu einem grossen Teil schon das Programm unserer Partei.
Im März wird über die GLP-Initiative Energie statt Mehrwertsteuer abgestimmt. Die Initiative genießt kaum Unterstützung außerhalb der GLP und die hofft auf einen Achtungserfolg.
Wir werden weiter dafür kämpfen, dass die Energiewende wirtschaftsfreundlich umgesetzt wird, mit möglichst wenig Regulierungen und Subventionen. Ein zweites Thema wird die Wirtschaftspolitik bleiben. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir liberale Rahmenbedingungen haben für unsere Wirtschaft, damit sie auch bei einem hohen Frankenkurs wettbewerbsfähig bleiben kann.
Und das dritte Thema für die GLP bleibt eine progressive Gesellschaftspolitik, Gleichstellung zum Beispiel für homosexuelle Paare.
Das war Info 3, verantwortlich heute Andi Lischer.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.